jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Lieber Robert, angesichts der aktuellen Umstände muss ich dir eine Frage stellen. Wie gut kennst du dich mit Excel aus?
Eher bescheiden.
Bist du aber Wirtschaftsjournalist?
Ja.
Na dann, kann ja nichts mehr schief gehen.
Sie hören den Kurier.
The first rule of investment is don't lose. And the second rule of investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Liebe Anlegerin, lieber Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem österreichischen Finanzpodcast. Mein Name ist Rüdiger Landgraf, bei mir im Studio wie immer Excel-Buff Robert Kledorfer. Hallo Robert.
Hallo lieber Rüdiger.
Das war jetzt eine Woche. Ne? Also bevor wir an die internationalen Börsen kommen, müssen auch wir unseren Senf. Es tut mir leid, ich weiß.
Also ich wäre jetzt für die SPÖ wäre ich jetzt durchaus geeignet.
Ja, das sind viele geeignet. Also ich muss wirklich sagen, jetzt bin ich da schon das ein oder andere Jahr in Österreich, nämlich seit meiner Geburt, und das ist lange her. Aber das habe ich auch nicht erlebt. Ja, das war schon wieder was ganz Besonderes. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Das weitere Schicksal der SPÖ werden ja dann wohl die Wähler bestimmen. Wann auch immer, früher oder später. Bei manchen juckt es ja schon in den Fingern, dass man sagt, da will man jetzt gleich wählen. Über die Börsenkurse bestimmen dagegen die Aktionäre.
Das ist gut so.
Das weiß ich auch nicht, ob das immer gut so ist, weil auch da gibt es ja oft Blasen und so weiter. Aber ich habe noch nie gehört, dass der Nasdaq deswegen falsch gewesen wäre, wenn man sich eine Excel-Spalte. Also der geht manchmal rund und man ärgert sich und geht drauf und man versteht es nicht, wie jetzt im Moment, da kommen wir dann heute noch dazu. Ja. Aber dass es einfach so ein trivialer Fehler war, hat man echt noch nicht gehört.
Naja, es heißt ja, der Wähler hat...
Ich weiß es, ich habe was Tolles. Es gibt einen historischen Fehler, das ist ja ein Trost für die SPÖ.
Ja, sag.
Wir wollen jetzt mal die SPÖ auch mal trösten, ja, weil alle hacken auf der SPÖ rum und das ist echt allgemein.
Die SPÖ zählen ja sicher zu unseren Stammhörern.
Davon gehe ich aus, indem du immer das Momentum-Institut zitierst, warum denn nicht?
Immer. Und hier war die AK, ja.
Ja, eben, sag ich doch. Nein, aber du weißt, du kennst die Geschichte vom Spinat?
Ja, ich glaube.
Alle haben gesagt, immer Spinat ist gesund, hat einen total hohen Eisenanteil. Genau, also ja. Popeye the Sailor, ja, kennen wir auch, ja. Und das Tolle ist, wir sind draufgekommen, das war ein Abschreibfehler, der irgendwie vor 100 Jahren gemacht wurde. Ja. Also, seht ihr, liebe SPÖ.
Aber.
Sowas gibt's. Ihr seid nach 3 Tagen draufgekommen, auch dank meines alten Freundes Martin Thür und ein großes Chapeau an ihn in diesem Fall, ja.
Gut gemacht.
Und, die anderen 100 Jahre braucht man Spinat, also.
Ja, kommt. Aber heißt es nicht immer, der Wähler hat immer Recht, also sprich, der Aktionär hat immer Recht?
Ja, ob der Wähler Recht hat oder nicht, das sagt ja manchmal nicht das Licht, ja. Ja, wir schauen uns aber heute eine Aktie an, die wirklich schön raufgeklettert ist, nämlich Nvidia. Wir reden auch ganz kurz über Gold, das auch leicht nach oben gegangen ist. Und Robert, was hast du dabei?
Ich habe Neuigkeiten zu Wertpapiercase, zu Erste Group und OMV, zu Kryptos und wer heuer beim Wiener Börsepreis abgestaubt hat.
Und was der Wiener Börsepreis überhaupt ist.
Ja.
Das sind wir auch noch sagen. Aber beginnen wir mal mit einer großen Börse, nämlich mit der Nasdaq. Und man muss sagen...
Deine Lieblingsbörse.
Ja, dieses Jahr kann ich gut sagen, meine Lieblingsbörse. Aber auch letztes Jahr habe ich dir treu gehalten, ob das gescheit war. Darüber können wir gerne diskutieren. Aber dieses Jahr bislang ein Drittel rauf. Und was sagen die Analysten? Die meisten bleiben optimistisch. Nämlich zwei Gründe. Erstens, die Zinsen in den USA werden zumindest nicht mehr rasant steigen. Also es schaut im Moment, was die Inflationsraten betrifft, alles relativ zivilisiert aus. Das ist für Tech-Unternehmer natürlich eine gute Nachricht, weil dadurch die Kredite billiger werden oder zumindest nicht teurer werden. Langfristig ist jedenfalls, und das ist der Tenor, jetzt eine gute Möglichkeit, in den Nasdaq reinzugehen. Er hat sich ja noch immer nicht erholt von den Verlusten vom Vorjahr. Und dazu kommt der Trend zu Artificial Intelligence und Cloud Computing und auch Excel.
Ja.
Der war so billig. Aber jedenfalls, das ist jetzt alles wirklich im Mainstream angekommen. Und das Wachstum in diesen Bereichen ist wirklich gut. Und wie kann man da einsteigen? Na gut, du kannst entweder einzelne Tech-Titel kaufen, wo du immer das Risiko halt hast, ist die Aktie schon so hoch bewertet oder nicht. Oder einen ETF für den Index kaufen und die Kosten pro Jahr zwischen 0,14 und 0,3%. Das heißt, wenn du 1.000 Euro anlegst, zahlst du 1,40 Euro bis 3 Euro an Gebühren. Und das ist natürlich im Bereich unserer berühmten Verrechnungseinheit Clever Pizza.
Noch, wer weiß.
Ja, das stimmt. Noch, mit 41 geht sich gerade aus im Moment, glaube ich. 1,29 waren wir letztens.
Ja. Kommen wir zur Wertpapiersteuer. Die Reform ist ja Teil des türkis-grünen Regierungsprogramms. Wir haben ja darüber schon einige Mal berichtet. Um den Aspekt der Altersvorsorge zu fördern, steht der Wegfall der Steuer bei einer bestimmten Behaltedauer im Zentrum der Novelle. Doch noch immer gibt es in der Koalition keine Einigung. Die Grünen stehen auf der Bremse, weil sie Spekulanten nicht unterstützen wollen.
Also Leute wie uns, ja?
Ja, genau, ich spekuliere da voll drauf, ja. Und Finanzminister Magnus Brunner hat nun vorgeschlagen, die Behaltedauer auf 10 Jahre festzulegen. Ich glaube, das ist für eine Vorsorge ein guter Zeitraum. Doch die Reform stößt jetzt in der Branche nicht auf die große Gegenliebe. Denn der entfallte Wertpapierkäst von 27,5% soll nur über ein spezielles Vorsorgedepot möglich sein. Und zudem soll es für dieses eine Obergrenze beim Veranlagen geben. Also, das heißt, man kann jetzt als Anleger nicht sagen, ich alles, was ich in meinem Depot habe und ich 10 Jahre behalte, ist dann steuerfrei.
Darf ich Ihnen eine ganz blöde Frage stellen? Was ist ein Vorsorgedepot? Ja. Wie unterscheidet sich es von meinem Depot, das ich auch zu meiner Vorsorge gemacht habe?
Ja, offensichtlich sieht das so aus, dass bestimmte Wertpapiere da, die kann man auch, glaube ich, schon besitzen, da hineingeschoben werden. Also sprich, man hat dann ein zweites Wertpapierdepot bei deiner Bank.
Ich weiß schon, wer sich freut. Warte, ich komme drauf. Naja, da haben sie jetzt 2 Depots, da brauchen sie halt die doppelte Depotgebühr.
Na, ich hoffe, dass das dann nicht so sein wird. Ja, und alles, was da drinnen ist, spezielle Produkte offenbar nicht alle Wertpapiere, die es möglich sind, vor allem Kryptos, sollen da nicht darunter fallen.
Und ja, dann... Moment, gibt es eine Liste, die von der österreichischen Bundesregierung in ihrer Weisheit gemacht wird, wo dann drinnen steht, diese Papiere sind... Vorsorgepapiere oder darf ich da auch meine Nvidia-Aktien reinlegen?
Ich könnte mir vorstellen, dass alle ESG-Kriterien-Papiere, die irgendwelche Kriterien erfüllen, weil das den Grünen ja wichtig ist, da hineinfallen. Aber ich glaube, das ist noch nicht definiert. Jedenfalls droht der Branche ein Bürokratiemonster, ein weiteres.
Das heißt, Standard & Poor's definiert dann, ob ich Chevron reinlegen darf oder nicht. Ich finde das geil. Und wenn die rausfliegen währenddessen, was ja auch immer wieder ganz gerne passiert, also die denken mir an Tesla, sind rausgeflogen, was ist dann? Wurscht, ne?
Wurscht, okay, weiß man nicht. Also es eigentlich ein Unding. Nicht klar, dass da die Banken dagegen sind, aber für die Anleger bringt sie auch nicht wahnsinnig viel. Jetzt sagt der Brunner, die Sorgen, dass die Reform nur für Reiche und Spekulanten ist, haben wir damit ernst genommen. Und 10 Jahre klingen auf den ersten Blick etwas lange, aber es soll Ausnahmen geben, falls das Geld beim Verkauf schon früher für die Vorsorge benötigt werden sollte, etwa wenn man früher in Pension geht oder eine Vorsorgewohnung
kauft. Das finde ich ja super. Also ich kann 2 Jahre ansparen, dann kaufe ich mir eine Vorsorgewohnung.
Ja,
weil
es ja Vorsorge ist.
Dann habe ich die, genau, ja, das ist ja großartig.
Dann habe ich sie ja steuerfrei.
Das ist ehrlich.
Ja, also es ist irgendwie alles nicht, klingt für mich nicht wahnsinnig durchdacht. Das Depot wird halt ebenfalls kritisiert und Brunners Replik darauf ist, ich brauche eine Mehrheit im Parlament.
Ja. Naja, die gibt's ja eh. Schwarz und Grün, ne? Weil die Frage, Roten sagen ja zu allen Nein und die Blauen gehen oft nicht hin, man weiß es nicht. Ja.
Also, weiß ich nicht, ich finde das nicht, ich finde, es ist eine absolute Minimallösung, aber die Banken freuen sich nicht drüber, die Kunden wahrscheinlich auch nicht wirklich.
Ja, ich finde, das ist eine klassische, wasch man den Pelz, aber mach man nicht nass, ja, Politik. Einerseits, wenn ich das mache, wenn ich generell eine Kästentlastung mache, dann führt es natürlich dazu, dass Leute, die mehr Geld haben, mehr davon profitieren. Das ist jetzt wirklich eine sehr triviale Aussage gewesen. Und jetzt versuche ich es unbedingt so darzustellen, dass ich sage, na, eigentlich ist das ja total super und die Vorsorge und so weiter. Soll ja alles sein.
Den Grundgedanken kann ich
aber voll nachvollziehen. Aber dann gehe ich doch einfach her und sage, pass auf, die ersten 20.000, 30.000 Euro, die man veranlagt, fallen unter diese Geschichte.
Von mir aus. Obwohl, ich würde es ohne Obergrenze machen. Ja,
ich würde es mit Obergrenze machen, nee, weil es natürlich schon ein Unterschied ist, ob ich jetzt zur Eigenvorsorge ein Portfolio habe von 600.000 Euro oder eins von 60.000. Also ich meine,
naja, aber es kommt auf meinen bisherigen Lebensstil an. Wenn ich
ja, der Maxi Müller
aus dem Gemeindebau bin, dann freue ich mich über 60.000.
Wenn du hingegen Journalist bist beim Kurier, weißt du, dass du im Ruhestand 600.000 brauchst und selbst die sind knapp bemessen, will ich hier sagen.
Ja,
das verstehe ich.
Ja, das kannst du gut nachvollziehen.
Kommen wir doch zu dem, was angeblich steuerlich nicht begünstigt werden wird, kommen wir zu den bösen Kryptos.
Ja, da gibt's wieder mal Ärger. Die US-Börsenaufsicht SEC hat nämlich wegen verschiedener Verstöße gegen das Wertpapiergesetz Klage gegen die größte Handelsplattform Binance eingereicht. Die Kryptobörse habe unter anderem auf illegale Weise Finanzgeschäfte und Dienstleistungen ohne nötige Zulassung betrieben, heißt es. US-Behörden ermitteln eigentlich ja schon seit Jahren gegen das Unternehmen. Im März hat bereits die Finanzaufsicht CFTC wegen Regelverstößen auf dem US-Markt Klage gegen Binance eingereicht. Binance teilte nun im Firmenblog mit, die Anschuldigungen ernst zu nehmen. Das Unternehmen kündigte jedoch auch an, sich energisch zu verteidigen. Binance habe bei den Ermittlungen aktiv kooperiert und dass die Behörde trotzdem Klage eingereicht habe, sei entmutigend. Jedenfalls die Kryptowährungen reagierten jetzt in einem ersten Schritt mal mit heftigen Kursverlusten, 15% ging es runter. Aber das ist man bei den Kryptos ja eher gewohnt, dass man da schnell mal oben oder unten ist.
Das ist ein Nachmittag, ja, das kann mal so oder so gehen. Ja. Apropos Krypto, auch Coinbase ist zweistellig runter, 11% minus. Und guess what, nachdem die US-Börsenaufsicht eine Klage gegen Coinbase eingebracht hat, es sind genau die gleichen Vorwürfe wie bei Binance, also illegale Geschäfte, weil die lizenzpflichtig gewesen seien. Also die alte Frage, ist jetzt so ein Bitcoin eigentlich schon ein Wertpapier oder nicht, die wird, glaube ich, jetzt vor Gericht ausgefochten. Der wilde Westen bei den Kryptos scheint vorerst vorbei.
Ja, das finde ich auch richtig und gut. Und ich finde ja alles, was man alles kontrolliert, finde ich auch richtig, solange man es nicht überreguliert. Dann wird es zu viel. Da fühlen sich auch die heimischen Banken ja eigentlich zu sehr in die Kandare, an die Kandare genommen. Man sollte alles regulieren, aber alles mit einer gewissen Grenze.
Genau, mit dem berühmten Augenmaß.
Ja.
Ja, ich dachte, das gefällt dir gut, gell?
Ja.
Nvidia hat kein Augenmaß, sondern die sind dieses Jahr einfach um ganz schlanke 160% gestiegen. Die Star-Investorin Cathie Wood, haben wir ja letztens diskutiert, hat sich von dem Papier etwas zu früh getrennt. Die hat es nämlich verkauft im Februar, März. Ja. Sie sagt aber jetzt, dass das Papier zu teuer sei. Da kann man nicht sagen, okay, das sind die sauren Trauben. Allerdings muss man sagen, die Meinung bei allen Analysten gehen weit auseinander. Wir haben Preisziele von $244 bis $644. Das ist schon eine schöne Range. Aktuell liegt die Aktie knapp unter $400. Und ich habe mir angeschaut, was könnte eine Alternative sein dazu, weil eine Aktie zu kaufen, die ist um 160% gestiegen ist, schaut für mich so aus, als käme man zu spät auf die Party. Das wäre TSM aus Taiwan, weil die sind dieses Jahr erst um 32% drauf und sind der größte Chip-Hersteller der Welt, für alle, die sie nicht persönlich kennen, und ist zuletzt sogar von der ersten Bank auf beigesetzt worden und von vielen anderen Analysten auch. Also haben nicht nur positive Bewertungen, sondern auch Bewertungen, die nach oben gehen.
Es gibt aber Hersteller, die jetzt schon auf die Bremse treten und sagen, die Nachfrage ist jetzt nicht mehr so in dem Umfang gegeben, wie sie eigentlich erwartet haben. Deswegen würde ich in dieser Branche jetzt momentan nicht mehr so...
Bist du kein Fan der Chips?
Prinzipiell ja, aber ich glaube, jetzt kommt man zu spät.
Ja, ich glaube, bei manchen Papieren ist es sicher so, aber es gibt schon einige, die nach wie vor einen Aufholbedarf haben. Nvidia scheint mir halt wirklich auch
wahnsinnig hoch. Definitiv, ja. Kommen wir nun nach Österreich. Bei der Erste Group könnte sich in einigen Monaten die Führungsfrage stellen, denn wie der Kurier exklusiv berichtet hat,
tada,
ja, wird ein heißer Kandidat für den Chefstuhl dort nicht Platz nehmen.
Ja, da wird allerdings nicht gewählt, das heißt, es gibt auch keine falschen Wahlergebnisse, ne?
Ja, ja, da wird nicht gewählt. Konkret handelt es sich um Andreas Bierwirth. Seit 8 Monaten, genau seit 1. Oktober 2022, ist der Ex-Magenta-CEO bei der Erste Group. Der Karriereweg hätte so aussehen sollen. Einstieg in die oberste Führungsriege als Bereichsleiter im Privatkundengeschäft, Vorstand Privatkunden, dann zumindest auf der Shortlist für die nächste CEO-Bestellung. Daraus wird nun nichts. Am Freitag hat Andreas Bierwirth seinen Vertrag mit der Ersten aufgelöst, ist ab sofort freigestellt. Ein möglicher Grund könnte das sogenannte Fit and Proper Test der FMA sein. Den muss man als Führungskraft in einer Bank absolviert haben. Das wäre für Bierwirth für September vorgesehen gewesen. Er sagt, er hat schon hart und fleißig gelernt für die Prüfung und hätte sie vielleicht geschafft, man weiß es nicht.
Ja, da würde mich mal interessieren, für alle unsere Hörer und selbst, die wir mal Vorstand bei der Ersten Bank werden wollten, was ist so ein Fit and Proper Test und wie schaut der aus?
Ja, also dieser Fit and Proper Test prüft Geschäftsleiter von Wertpapierfirmen und eben auch Finanzfirmen. Und ja, ob sie wirklich geeignet sind für das Bankwesen und das Bankgeschäft, weil es ja wirklich heikel ist. Und das gilt jetzt besonders für Quereinsteiger, weil manche, die eine Bankkarriere von der Pike auf gelernt haben, die tun sich da wahrscheinlich viel leichter.
Mhm. Da werden zum Beispiel Sachen gefragt wie Konzessionsvoraussetzungen für Banken, Dienstleistungsfreiheit, Eigenkapitalbestimmungen, Compliance und Interessenskonflikte. Und die rechtlichen Dinge sollte man wirklich können. Und ja. Man muss auch viele Dinge offenlegen, die man selber macht.
Also Aktienbesitz wahrscheinlich.
Das ist bei sein Compliance Depot. Nicht unwahrscheinlich. Ja. Ja. Also man muss wirklich streben und einen leichten Striptease abziehen.
Also
und
ich glaube, das ist wirklich nicht wirklich einfach. Ja, Bierwirth war jedenfalls schon seit Monaten intensiv in der Vorbereitung für diese Prüfung. Ja, jetzt hat er aber offenbar erkannt, dass es für ihn in absehbarer Zeit keine realistische Möglichkeit gibt, in die engere Auswahl für diesen Posten zu kommen. Denn, das hat meine Kollegin Sandra Beierl recherchiert, es gibt eine interne Usance im Unternehmen, die besagt, dass man 5 Jahre als Bereichsleiter und weitere 5 Jahre in einer Vorstandsposition sein muss, ehe man Chancen auf diesen CEO-Posten hat.
Da stelle ich mir die Frage, diese interne Usance, ich liebe dieses Wort, Usance. Gab es sie nicht schon vor 6 Monaten oder vor mittlerweile 8 Monaten, als er dort angefangen hat, oder ist es vom Himmel gefallen?
Ja, die Usance gab es sehr wohl, aber da wurde ja nicht Vorstand. Und jetzt kommt's, weil ja Bierwirt ja schon 10 Jahre als CEO gearbeitet hat, zuerst bei Magenta, dann bei der Auer. Da hatte man gehofft, dass diese Regel zu seinen Gunsten verkürzt werden kann, weil man diese früheren Vorstandspositionen anrechnen hätte wollen. Das hat aber jetzt irgendwie nicht geklappt und jetzt wird Bierwirt die Konsequenzen ziehen und die erste Bank verlassen. Und jetzt gibt es noch immer 2 heiße Kandidaten für den Job. Zum einen den amtierenden CEO Willi Czernko. Dieser soll durchaus Interesse für eine Verlängerung haben. Und da ist es witzig, da gibt es auch wieder so eine interne Regel, weil die hatte eine Altersbestimmung. Denn Vorstandsmitglieder durften zum Zeitpunkt ihrer Bestellung nicht älter als 65 Jahre sein. Heuer im Mai kippte die erste Gruppe diese Regel. Das ist sehr spannend. Also da wurde für den Willi schon etwas der Weg freigemacht.
Um nicht dieses arge Wort Anlassgesetzgebung zu verwenden.
Genau. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten potenziellen Kandidaten.
Ist der auch über 65?
Nein, der ist jünger. Peter Bosek heißt er, den kennt man in der Branche. Der war sehr lange bei der Erste Bank, nämlich 25 Jahre, zuletzt als Retail-Vorstand. Und dann beschloss er, er geht, nämlich zur Luminor Bank in Tallinn und ist dort seit 2021 Chef. Und jetzt kommt's. Seit dem Vorjahr ist sein alter Vorgesetzter, Ex-CEO Andreas Dreichel, dort Aufsichtsratschef. Und die beiden sollen sich eigentlich blind verstehen und das ist eine gute Voraussetzung, zur Erste zurückzukehren. Denn Dreichel ist ja bei der Erste noch immer bei der Stiftung und da hat er ja, die Stiftung hat einen großen Anteil an der Ersten und somit hat er eine große Mitsprache. Die Aktie, die ich selber habe, liegt seit Jahresbeginn jedenfalls 4% im Plus. Sie hat unter den Pleiten der US-Banken und der Probleme der Credit Suisse ziemlich gelitten, aber immerhin ein kleines Plus.
Mit 4% Plus ist sie an der Wiener Börse eh schon vorne mit dabei. Seit Jahresanfang. Ja, es ist leider so. Ja, und der Herr Bewitt wird sich gedacht haben, na gut, das tue ich mir nicht an, weil da mache ich die Prüfung, ist urschwierig, muss einen Sehnenstrip bis hinlegen und nachher kriege ich die Hocken eh nicht, die ich wollte. Ja. Also warum tue ich mir das an?
Ich meine, das von der Prüfung hat er gewusst.
Ja, aber wenn du sie quasi sinnloserweise machst, weil der Job ja gar nicht der ist, den du willst, sondern deine Karriere darauf ausgelegt hast, dass du sagst, dass du CEO wirst und das wirst du dann nicht. Genau, ja. So.
Ja.
An dieser Stelle unser Disclaimer, die Erwähnung von Aktien stellen keine Kaufempfehlung dar. Auch die Erste Bank ist keine Kaufempfehlung vom Robert.
Nö.
Du haftest für deine Entscheidungen und wir für unsere. An dieser Stelle, Robert Rivian, wieder mal kurz reingeschaut.
Nein, das habe ich nicht getraut.
War ganz okay. Ist ziemlich gleich geblieben. Upstart wieder ein bisschen runter, dann wieder rauf. Ja. Wenn wir selbst Aktien von Unternehmen haben, wie zum Beispiel Rivian, Upstart oder viele andere mehr, die wir erwähnen, sagen wir es natürlich dazu. Die nächste ist die OMV und ich glaube, die haben wir beide noch immer nicht, weil wir sagen...
Na, ich hatte sie mal und dann habe ich sie bei gutem Wind auch mal was verkauft.
Na, dass ich das noch erleben darf.
Ja, ich könnte mir jetzt ein ökologisches Mäntelchen umhängen und
ja,
sagen...
Ja, genau, das ist gymmäßig, habe ich mir gedacht.
Ja,
die Jane Fonda, ich habe mit der Jane Fonda gesprochen.
Und dann mit gesagt, Öl mag ich nichts zu tun haben.
Ja, das verstehe ich. Ja.
Nein, das so blöd rede ich nicht.
Chemie mitgenommen, passt.
Genau.
Auch einmal, dass man es schafft, passiert nicht selten genug im Leben. Super. Gratuliere, nein, wirklich ehrliches Gratuliere von meiner Seite.
Danke, danke. Ja, die OMV hatte ihre Hauptversammlung abgehalten und neben Protesten, wir haben ja vorige Woche schon über Protesten berichtet, die gab es dort auch, in und außerhalb des Saales, gegen die Förderung von Öl und Gas. Ist halt blöd, das ist halt ein Energiekonzern, aber okay, der will sich jetzt umbauen die nächsten Jahre und ein bisschen neue Geschäftsfelder beackern. Stimmten die Aktionäre auch darüber ab, ob sie Ex-Vorstandschef Rainer Seele die Entlastung erteilen? Die Stimmen der beiden Kernaktionäre, der Staatsholding ÖBAG und des staatlichen Ölkonzerns von Abu Dhabi, reichten dafür aus und gemeinsam halten sie rund 184 Millionen Aktien. Für die Entlastung gab es dann 185,7 Millionen Ja-Stimmen und 67,6 Millionen Nein-Stimmen.
Oder wie man in der SPÖ sagen würde, 50-50.
Vielleicht war sie auch vertauscht.
Und genau, eigentlich, das war super.
Wurde ich entlastet? Keiner weiß es. Entlastet, man weiß es nicht so genau. Ja, jedenfalls zeigt das, dass aus den beiden Kernaktionären eigentlich kaum Aktionäre für die Entlastung waren. Und im Vorjahr war Seele auf der letzten Hauptversammlung, wurde in dem Jahr schon das Misstrauen ausgesprochen, weil nach einer Sonderprüfung, die kein einklagbares Fehlverhalten ergab, empfahl der Aufsichtsrat für heuer aber die Entlastung. Seele wird unter anderem vorgeworfen, mehrfach gegen die Compliance-Regeln des Konzerns verstoßen, sowie die OMV zu sehr an Russland gebunden zu haben. Ja, das ist allerdings ja schon
das
viele Jahrzehnte.
Das hat nicht er erfunden, muss man jetzt fairerweise sagen.
Ja. Diesen Vorwurf kann ich eigentlich nicht nachvollziehen, aber bitte. CEO Alfred Stern verteidigte Seeles strategische Weichenstellungen ja dann auch und er sei kein Fan davon, dem Rainer Seele jetzt dafür zu verurteilen, dass er das gemacht hat, weil zu dem Zeitpunkt waren das betriebswirtschaftlich gesehen vernünftige Entscheidungen. Und diese Entscheidungen habe Seele auch nicht alleine getroffen. Im Nachhinein muss man sagen, so Stern, wir haben das geopolitische Risiko dort massiv unterschätzt. Wo er recht hat, hat er recht, aber ja, im Nachhinein ist man immer klüger. Die gute Nachricht für Aktionäre jedenfalls, der ich ja nicht mehr bin, für das vergangene Geschäftsjahr wird eine Rekorddividende von 5,05 Euro pro Aktie ausgeschüttet. Seit Jahresbeginn hat die Aktie aber schon 11% verloren.
Ich habe ein interessantes Ergebnis aus den USA. Die Firma Dell, kennen wir noch, die Computer selber zusammenbauen und verchecken, hat Zahlen vorgelegt und die waren recht gut. Gewinn 85% höher als erwartet. Aktie im Plus. Analysten sehen die Aktie noch mit Potenzial, ca. 10% bis zum Medianwert der Prognosen. Aber natürlich hat Dell langfristig ein paar Probleme, wollen wir nicht verhehlen. Unter anderem, dass eben klassische Laptops nicht mehr so die innovativsten Produkte ever sind. Der Preiskampf dort relativ stark. Trotzdem aktuell von den Analysten gibt es 10 Buys und 2 Holds und kein einziger Sell.
Schlechte Nachrichten habe ich von Kapsch Trafficcom, von der ich auch Aktien besitze, nämlich schon sehr lange. Der Wiener Mauttechnologiebetreiber hat sich mit seinen wesentlichen Finanzgläubigern auf eine umfassende Restrukturierung geeinigt. Die Dividendenpolitik bleibt dabei ausgesetzt. Die Aktie hat seit Jahresbeginn 9% verloren, seit Börsestart 2007 ganze 70%. Aktuell notiert sie bei 10 Euro, in der Spitze waren es 70.
Ich wusste gar nicht, dass das denen so, sage ich mal, schlecht geht, ganz unverbindlich formuliert, dass sie sich restrukturieren müssen, sprich Schulden nicht zurückzahlen, die sie haben.
Es wird spannend, es ist Mitte Juni, nämlich die Bilanz-PK, die haben ein schiefes Geschäftsjahr und da werden wir dann mehr dazu hören. Vor allem, ich sehe jetzt momentan keine Wachstumsfantasien bei diesem Titel, bei diesem Unternehmen. Die Maut, derjenige, der Maut
verlangen will. Die deutsche Maut, da gibt es ja die Entschädigungszahlung, die berühmte.
Ja, ich weiß nicht, ob die da schon eingerechnet ist. Ja. Ich sehe jetzt bei den Betreibern einfach, entweder hat man schon eine Maut oder man will keine. Also ich weiß jetzt nicht, wo da noch viel zu holen ist. Aber gut, wir werden sehen. Wir werden berichten auch.
Interessante Meldungen aus den USA. Es gibt Leute, die behaupten, dass die Unterstützung für die LGBTQ-Szene der Grund für die Probleme mancher US-Konzerne sei, nach dem Motto Go Woke, Go Broke sozusagen. Das sagt sich relativ leicht und stimmt aber nicht wirklich in allen Fällen. Aber ich möchte es einmal der Reihe nach durchgehen. Also Target zum Beispiel, eine US-Einzelhandelskette, kennt man wenn man drüben ist und shoppen geht. Ja. Die haben einige Produkte zur Unterstützung der Szene, nämlich der LGBTQ-Szene, im Rahmen des Pride Months aus dem Sortiment rausgenommen. Es hat nämlich Drohungen und andere Vorkommnisse gegeben, so die Begründung. Und was passiert? Die Aktie geht um 14% runter. So, jetzt muss man fairerweise sagen, Retailer, Brick and Mortar Retailer, also Leute, die Geschäfte haben, die physisch sind und keine elektronischen, haben es an sich schwer. Und ganz ehrlich, meine Meinung, wenn jemand ein Problem damit hat, dass jemand Produkte anbietet, die für eine andere Zielgruppe als man selbst ist, dann hat man selber, glaube ich, auch ein ziemliches Problem.
Es ist mir eigentlich wurscht, weil ich würde dort einkaufen gehen, wo mir...
Wo es am billigsten ist und wo es passt.
Und dann, wo es passt. Wenn der zwei Gänge weit irgendwas anderes anbietet, ist mir doch wurscht.
Hochemotionales Thema sind immer wieder Biermarken. Ne? Also man hat bei Blindverkostungen, stellt man oft fest, die Menschen können die Biere eh nicht unterscheiden. Aber trotzdem total wichtig. Und die Marke Bud Light hat eine Trans-Influencerin gesponsert und das hat natürlich vielen Konsumenten Biertrinkern nicht geschmeckt und der Absatz ist um ein Viertel eingebrochen. Der Konzern ist dann in einem Statement zurückgerudert und wollte sich auch nicht mehr so klar deklarieren. Das heißt, sie sitzen dann immer so zwischen den Stühlen, was natürlich dann extrem deppert ist, marketingmäßig. Die Aktie hat sich noch immer nicht erholt, aber man muss jetzt fairerweise sagen, okay, sie ist seit Jahresbeginn von 56 Dollar auf 50,7 abgestürzt. Allerdings, seit 2018, wo sie rausgekommen ist, ist sie von 85 Dollar auf 56 Dollar abgestürzt. Also, bislang war die gute Anheuser-Busch-Aktie für niemanden ein Spaß. Und auch der weltoffene Disney-Konzern ist unter Beschuss geraten, denn wir wissen ja alle, Governor Ron DeSantis will ja jetzt Donald Trump das Wasser abgraben und Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden und hat sich total darüber beschwert, dass es da LGBTQ-Inhalte in Disney World gibt. Und auch hier sagen wieder viele, ach, ist schon wieder mal typisch, die machen das. Und ich sage, naja, mag schon sein, aber wenn wir uns die Zahlen von Disney anschauen und wir schauen uns an, Disney Plus, wie die Deckungsbeiträge oder eben Nicht-Deckungsbeiträge dort aussehen, tut mir schwer. Auf der anderen Seite, viele andere wurden jetzt nicht zitiert. Ne? Also Netflix zum Beispiel hat extrem viele LGBTQ-freundliche Inhalte. Ja. Kann ich jetzt nicht sagen, dass die Achse schlecht gelaufen wäre.
Ich glaube, das Problem ist, bei vielen dieser lang eingesessenen, traditionellen Unternehmen,
die mit einer
konservativen Käuferschicht oder Kundenschicht und die sich dann für dieses Thema noch aktiv zumindest engagieren oder das betreiben. Und das ist, glaube ich, ein Problem, weil das passt nicht zu deiner Zielgruppe. Man kann von mir aus diese Produkte ruhig anbieten, ist ja okay, das ist Marktwirtschaft. Aber muss man sich da die Regenbogenfahne so aktiv umhängen?
Why not? Und
Kann man. Aber es muss zum Unternehmen und zur Marke passen.
Ich glaube,
und das tut es in vielen dieser Fälle nicht. Und das ist, glaube ich, ein strategischer Fehler.
Ja, ich glaube aber, wenn eine Brand wie Budweiser zum Beispiel jünger werden möchte, ist es, glaube ich, wichtig, solche Schritte zu machen. Du wirst damit seine alten Kunden vergraulen und temporär wahrscheinlich einen Umsatzrückgang haben, gar keine Frage. Aber die alten Konsumenten haben ein Riesenproblem. Und weißt du, was das ist?
Sie sterben,
richtig.
Aber ich glaube, du verkennst ein bisschen du bist oft drüben, aber du verkennst ein bisschen die Gegebenheiten in den USA, die jungen Leute denken ja zum Teil auch schon so wie die Alten.
Zum Teil ja, aber wenn du dir das Wahlverhalten ansiehst, siehst du schon relativ deutlich, dass du wenn nur Leute über 50 wählen würden, gäbe es eine klare Mehrheit für Trump oder wer auch immer aufgestellt wird.
Aber es ist so wie bei uns.
Great Old Party.
Unter 30 hätten wahrscheinlich die Grünen doppelt so viel.
Ja, genau. Vollkommen richtig. Und deswegen glaube ich, es ist auch immer so ein bisschen eine Verjüngungskur, die man sich gibt. Denk an die Benetton-Plakate damals, die sich alle aufgeregt haben.
Die 80er
Jahre, bist du deppert, küssende Nonnen, na, bist du wahnsinnig. Boah, das ist ja die Welt geht. Die Welt ist schon so oft untergegangen, das glaubt man gar nicht.
Ja, provokant.
Kommen wir von der untergegangenen Welt zu etwas Schönerem, kommen wir zu einem Preis, zum Wiener Börsepreis und meiner eingangs erwähnten Frage, was ist das eigentlich?
Der Wiener Börsepreis wird schon seit 17 Jahren vergeben, nämlich am...
Es ist seit dem Höchststand der Wiener Börse.
Es
wäre noch länger.
In verschiedenen Kategorien. Und dafür werden Unternehmen ausgezeichnet, die durchaus etwas Positives geleistet und beigetragen haben. Also es gibt auch eine Journalistenkategorie.
Na und? Ja. Und?
Und? Na, ich hab mitgevotet, ja.
Na, ich dachte, du hast gewonnen. Also die Unternehmen werden gewotet.
Ja. Bei den Journalisten hat die erste Gruppe gewonnen.
Weil die so super...
Du hast okay, machen eine sehr aktive und gute Pressearbeit. Aber kommen wir zum ATX-Preis, zum Hauptpreis. Dieser ging heuer an den Ölfeldausrüster Schoeller Bleckmann.
Das Grundstück bei den Ölpreisen.
Das war aber weniger die Begründung. Die Begründung nämlich war die überzeugende Finanzberichterstattung, Investor Relations, Strategie und Unternehmensaufstellung sowie Corporate Governance. Zudem haben markttechnische Faktoren wie die Top-Performance in 2022, da ist jetzt dein Punkt, und relative Liquidität den Ausschlag gegeben.
No.
Ja, auf den Plätzen 2 und 3 folgten Do & Co. und OMV. Wir gratulieren recht herzlich.
Gratuliere. Also OMV auch leicht profitiert von einem besseren Ölgeschäft.
Ja.
Wenn weniger als andere, wie wir oft schon hier beklagt haben. Und Do & Co. freuen sich einfach, weil Leute wieder im Flieger sitzen oder generell reisen und was essen können. Okay. Wer freut sich noch? Ab und an Elon Musk. Im Moment freut er sich sogar sehr. Elon Musk, er freut sich im Moment sehr. Er ist nämlich jetzt wieder reichster Mensch der Welt. Obwohl er ärmer wurde. Das klingt jetzt komisch. Aber schuld daran ist niemand geringerer als Bernard Arnault, der Besitzer von Louis Vuitton, Moët und Hennessy.
Auch ein Freund von dir.
Ein Freund von mir. Das Problem ist, die Aktie ist runtergegangen. Ich habe dadurch weniger Geld. Bernard Arnault hat dadurch noch deutlich weniger Geld. Und aktuell steht das Match 192 Milliarden zu 187 Milliarden. Für Musk. Dahinter übrigens auf den Plätzen Jeff Bezos und Bill Gates. Alle bestens bekannt, Amazon und Microsoft, aber das wissen wir eh. Respekt vor China kommt von Elon Musk und zwar vor Jahren hat er ja sich lustig gemacht über chinesische Autofirmen wie BYD, die du ja besitzt. Und jetzt sagt er in einem Tweet, das sind unsere härtesten Konkurrenten. Und die nächste China-Marke ist gerade in Deutschland aufgeschlagen, nämlich Ora, mit dem Namen des Autos, was sehr schön ist, nämlich Funky Cat.
Ja.
Ich kaufe mir einen Ora Funky Cat. Und jetzt wieder mal zu Elon Musk und das alte Thema Dogecoin. Laut einem CNN-Bericht wird Musk in einer Klage vor einem Bundesgericht in Manhattan mit verschiedenen Vorwürfen konfrontiert. Es heißt, er habe bezahlte Influencer-Tweets seinen Auftritt in der NBC-Sendung Saturday Night Live vor 2 Jahren und andere Werbemaßnahmen genutzt, um die Dogecoin nach oben zu bringen und sie dann zu verkaufen, wenn sie oben ist. Und wenn ihm so ist, dann nennt man das Marktmanipulation. Und in vielen Ländern außerhalb von Österreich wird sowas auch verfolgt und stellt ein Problem dar.
Spannend. Da bleiben wir dran bei dem Thema, würde ich sagen. Ne?
So ja, ist es.
Das war's dann wieder für dieses Mal ziemlich gut veranlagt. Wer uns schreiben möchte, bitte an
ziemlich gut veranlagt @kurier.at oder
an den Kurier zu Handen Robert Kledorfer, Leopold-Unger Platz 1 in 1190 Wien.
Da ich nächste Woche in Frankreich sein werde und, Bernard Nau, meinen Co. Bei Louis Vuitton treffe, um uns zu syndizieren, oder andererseits eine Radiomesse in Paris besuche, was der Wahrheit näher kommt, werden wir nächste Woche kein ziemlich gut veranlagt machen. Ich weiß, alle hauen sich jetzt die Kopfhörer aus den Ohren und sind enttäuscht, wütend und stampfen mit dem Fuß, aber ich habe drei oder gar vier Dinge, die ich euch sagen kann. Was macht man, wenn die große Sinnkrise hat nächste Woche und sagt, diese Leute sind nicht da? Und das geht ganz einfach. Ihr könnt entweder Folgendes hören. Wir haben einen wunderschönen zweiteiligen Podcast zum Thema Wirecard gemacht, wo ihr noch einmal nachhören könnt. Verfahren rennt ja noch, wie es so gelaufen ist und wie man einen richtig schönen Finanzbetrugseller macht. Das waren die Folgen 63 und 64. Und wie immer von zeitloser Schönheit unsere Folge 35 mit dem klingenden Namen Wohin mit meinem Geld? Also sprich, wie baue ich ein Portfolio auf?
Ja, sehr lehrreich.
Und ich möchte auch noch eine Werbung machen für meinen zweiten Podcast, für meinen Hobby-Podcast, wo nämlich das Geld herkommt, das wir hier dann in Aktien anlegen, nämlich das Kleingedruckte, unser Podcast zum Geldsparen, gibt es überall dort, wo es ziemlich gut veranlagt gibt, heißt aber einfach das Kleingedruckte. So.
Ja, auch da mal reinhören, das klingt interessant.
Genau, wir hören uns dann wieder in 2 Wochen, dann sind wir vielleicht reicher.
Aber sicher weiser.